Nun begann ein neues Leben. Zurückdenkend erscheinen die folgenden Monate wie ein schöner Traum. So unwahrscheinlich herrlich waren sie. Das Schwerlastende der Kriegsjahre war gewichen. Beschwingt schritt man dahin, zukunftsfroh. Der Tag verlor seine Zeiten. Die Stunde der Mahlzeiten wurde wieder vergessen. Die Nacht wurde zum Tage, man brauchte keinen Schlaf. Nur eine lebendige Flamme brannte, sich helfend am Aufbau einer besseren Gesellschaft zu betätigen. Bei aller Überlast an Arbeit haftete ihr nichts von jener entnervenden Hast an, die entkräftet. Die Arbeitslast schien täglich neu die Kraft zu steigern. Sie verbreitete innerlich Ruhe, die äußere Sicherheit gab. Endlich konnten Frauen aus dem Vollen schaffen. Frauenmitarbeit war auf allen politischen und sozialen Gebieten erwünscht.
Wir schreiben das Jahr 1918. Revolution in München. Alle Macht den Räten.
Gerade haben wir einen Ausschnitt aus den Lebenserinnerungen von Lida Gustava Heimann gehört. Sie und ihre Lebensgefährtin Anita Augsburg sind Schlüsselfiguren in der ersten Welle der Frauenbewegung.
Mit der Revolution ist der politische Traum der beiden für wenige Monate greifbar. Frieden und die Gleichberechtigung von Frauen. Als Vertreterinnen der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung kämpfen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann Zeit ihres Lebens für diese beiden Ziele. Sie veröffentlichen Artikel, halten Reden, organisieren Veranstaltungen und vernetzen sich international.
Bereits im Jahre 1902 gründen sie den Verein für Frauenstimmrecht. Von der Presse wird dies eher unfreundlich kommentiert.
Es wäre höchste Zeit, dass man diese hysterischen Furien, welche politische Gleichberechtigung forderten, endlich an die Kette legte.
1912 organisieren sie einen Frauenstimmrechtskongress in München und die erste Demonstrationsfahrt für Frauenstimmrecht durch eine deutsche Großstadt.
Etwa 20 Wagen, mit bunten Herbstgirlanden festlich geschmückt, mit Tafeln in den Vereinsfarben und der Aufschrift Frauenstimmrecht, führten uns 2 Stunden lang durch die belebtesten Teile Münchens bis zum Endpunkt im herrlichen Englischen Garten. Es gab viele Schaulustige, viele verdutzte und verständnislose Gesichter, aber auch fröhliches Tücherschwenken, freundliche Heil- und Hurrarufe.
1914 greift eine allgemeine Kriegsbegeisterung in Deutschland immer weiter um sich. Auch Teile der Frauenbewegung lassen sich davon mitreißen.
Ihr lieben Münchnerinnen, lasst uns heute fest zusammenstehen. Wenn es heute keinen Parteizwiespalt, keinen Hader der Konfessionen, keinen Unterschied der Stände mehr gibt, wenn alle Männer sich einem Willen unterordnen und sich unter einem Oberbefehl fügen, so wollen auch wir, dem großen Kommandowort der Zeit gehorchend, nur ein Losungswort kennen. Unser Vaterland.
Diese nationale Kriegseuphorie wird von der gemäßigt bürgerlichen, aber auch von Teilen der sozialdemokratischen und konfessionellen Frauenbewegung mitgetragen. Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann lehnen jedoch jede Beteiligung am Nationalen Frauendienst vehement ab. Für diese Haltung werden sie nicht zuletzt von den kriegsbegeisterten Teilen der Frauenbewegung massiv kritisiert. Von Seiten der Behörden werden ihre pazifistischen Aktivitäten bespitzelt und verfolgt. Ihre Post wird überwacht, pazifistische Schriften dürfen nicht mehr verbreitet werden und der Frauenstimmrechtsbund wird verboten. Lida Gustava Heimann wird schließlich aus Bayern ausgewiesen. Sie kann sich aber auf Burg Sonnensturm verstecken, ein Landgut im Isartal, das sie zu dieser Zeit gemeinsam mit Anita Augsburg betreibt.
Im Laufe der Kriegsjahre entwickeln sich die Arbeiterinnen und Arbeiter zur treibenden Kraft gegen den Krieg. Ende Januar 1918 finden im ganzen Reich Streiks für einen sofortigen Friedensschluss und für eine bessere Versorgungslage statt. In München demonstrieren die streikenden Arbeiterinnen auf der Theresienwiese für Brot und Frieden.
Die Lederfabrik am Biederstein gehört zu den ersten Münchner Betrieben, in denen gestreikt wird. Dort sind vor allem Frauen beschäftigt. Auch in den bestreikten Rüstungsfabriken ist der Frauenanteil, bedingt durch den Krieg, sehr hoch. In seinem Roman »Wir sind Gefangene« schreibt Oskar Maria Graf:
»Frauen mit ausgelaugten Gesichtern, zerarbeiteten Händen und entschlossenen Augen. Sie waren eigentlich die nüchternsten, die mutigsten. Sie arbeiteten in den Granatfabriken, waren Straßenbahnschaffnerinnen. Sie schufteten sonst wo und erzählten von ihren Nöten, von den Schwierigkeiten der Agitation unter ihren Kolleginnen und sie machten Vorschläge. Sie waren die Ersten, die in München in jenem grauenvollen Kriegswinter die ersten Hungerdemonstrationen wagten. Sie gingen als Erste anlässlich der Januarstreiks 1918 mit Eisner ins Gefängnis.
Im November 1918 wird die Theresienwiese wieder zum Schauplatz einer Demonstration. Die damals 18-jährige Hilde Kramer, die sich in den folgenden Monaten voller Begeisterung für die Revolution einsetzt und in die neu gegründete Kommunistische Partei eintritt, schreibt an ihre Freundin:
Ich war in der Revolutionsnacht am 7. November fast dauernd auf der Straße. Erst war am Nachmittag auf der Theresienwiese eine gewaltige Volksversammlung, auf der sich die beiden sozialistischen Parteien einten. Aber die Sache verlief im Sande. Eine Gewerkschaftsdemonstration wälzte sich pomadig durch die Straßen. Nichts von revolutionärem Aufstand. Wir folgten bis zum Friedensengel, dann gaben wir die Sache auf und wollten nach Hause gehen. In der Türkenstraße war die Luft noch erfüllt vom Gas der Bomben, die die Offiziere auf Soldaten und Volksmenge geworfen hatten. Wir erfuhren dann, dass schon fast alle Münchner Soldaten gemeutert hätten. Wir schlossen uns an der Türkenkaserne einem Soldaten an, der zur Bildung des Soldatenrates ging. Als ich das »Es lebe die Republik, es lebe die Revolution« hörte, da hatte ich das Gefühl, diese Menschen sind fähig, die Revolution zu machen. Gesprungen und gejubelt haben wir und in die Arme sind wir uns gefallen in jener Nacht.
In dieser Nacht proklamiert Kurt Eisner den bayerischen Freistaat. Die Einführung des 8-Stunden-Tages, freie Berufswahl für Frauen und die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Alles Errungenschaften der Revolution.
Unmittelbar nach der Ausrufung der Republik wird am 8. November 1918 der provisorische Nationalrat einberufen. Unter den 256 Mitgliedern sind 8 Frauen.
Anita Augsburg für den Verein für Frauenstimmrecht, Aloysia Eberle für die katholischen Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine Münchens, Hedwig Kämpfer für den Landesarbeiterrat, Luise Kieselbach für den Rat geistiger Arbeiter,
Emilie Maurer für die sozialdemokratischen Frauenvereine München, Helene Sumper für den Bayerischen Lehrerinnenverein, Maria Sturm für den katholischen Lehrerinnenverein
und Rosa Kempf für den Hauptverband Bayerischer Frauenvereine.
Rosa Kempf ist es auch, die als erste Frau eine Rede im Bayerischen Landtag hält. Am 18. Dezember 1918. Darin kritisiert sie die Zusammensetzung des Parlaments.
Wenn wir uns in diesem Saal umsehen, dann werden Sie vergeblich die gleichberechtigte Beteiligung der Frau suchen. Wo hat der Bauernrat seine Bäuerinnen? Der Bauernhof kann aber ohne Bäuerin nicht geführt werden. Wo hat die Arbeiterschaft ihre Arbeiterinnen? Im Krieg standen die Arbeiterinnen in der Fabrik und in allen anderen Betrieben. Wir, sogenannten bürgerlichen Frauen, sind noch am stärksten vertreten. Wenn also wirklich die Räte als Fundament einer neuen politischen Organisation bestehen bleiben sollen, dann muss auch für die Frau eine derartige Ratsorganisation geschaffen und sie muss mit Funktionen und Rechten ausgestattet werden.
Bei den Revolutionären stoßen die Forderungen nach mehr Beteiligung von Frauen auf wenig Begeisterung. Lida Gustave Heimann in ihren Erinnerungen.
Wir traten für Frauenräte ein, die wir bei der Einstellung und bisherigen Entwicklung der Masse der deutschen Frauen als eines der wirksamsten Mittel erachteten, damit Frauen im Bewusstsein ihrer besonderen Aufgabe und in selbstständiger Betätigung das politische Leben bereichernd in den neuen Volksstaat hineinwüchsen. Auf einer Versammlung am 18. November forderte Hedwig Kämpfer, Mitglied der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, die frauenrechtlerische Schulung der proletarischen Frauen, besonders der Frauen innerhalb der sozialistischen Parteien und Gewerkschaften. Diese Forderung fand in Bayern bald ihre Verwirklichung. Frauen der radikalen Frauenbewegung und der politisch linksgerichteten schlossen sich zum Bunde sozialistischer Frauen zusammen. Dort wurden alle die Frauen betreffenden Angelegenheiten besprochen und auf großen Versammlungen vor die Öffentlichkeit gebracht. Mit steigendem Missbehagen wurde diese Zusammenarbeit der Frauen von vielen sozialistischen Männern betrachtet. Sie spürten offenbar, dass es hier für sie ums Ganze ging. Ihre Herrennatur begehrte auf.
Dennoch, die Hoffnungen, die die Frauenrechtlerinnen mit der Revolution verbinden, reichen weit. Wir hören noch einmal Rosa Kempf.
Uns Frauen liegt der Kampf gegen die Brutalität zuallererst am Herzen. Wir kämpfen für das Frauenstimmrecht, weil wir überall die Brutalität bekämpfen. Es gibt keine größere Brutalität als die Unterjochung des Geistes durch die Faust, die Unterjochung des Gemüts durch physische Gewalt. Diese Brutalisierung hat die Frau jahrhundertelang nicht nur im öffentlichen, auch im privaten Leben sehr oft schmerzlich erleben müssen. Und wenn sie jetzt von der Revolution etwas erhofft, so ist es der Sieg des Geistes über die Brutalität. Dann sind wir frei.
Der Traum endet im April 1919. Unterstützt durch rechtsextreme Freikorps wird die Räterepublik blutig niedergeschlagen.
Die nächste Station ist die Ruhmeshalle hinter der Bavaria.
Die große Frau mit dem Löwen an ihrer Seite.
Die Treppen rauf und oben hören wir uns wieder mit dem nächsten Track.